Fünfte Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 31. Hört das Wort Gottes. Dies sind die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ihr bewahren sollt, um sie zu tun in dem Land, das der Herr, der Gott deiner Väter, dir gegeben hat, damit du es besitzt alle Tage, die ihr auf Erden lebt. Alle Städten, wo die Heidenvölker, die ihr aus ihrem Besitz vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, sollt ihr vollständig zerstören, es sei auf hohen Bergen oder auf Hügeln oder unter allerlei grünen Bäumen. Und reißt ihre Altäre um und zerbrecht ihre Gedenksteine und verbrennt ihre Aschera-Standbilder mit Feuer und zerschlagt die geschnitzten Bilder ihrer Götter und rottet ihren Namen aus von jener Stätte. Ihr sollt dem Herrn, euren Gott, nicht auf diese Weise dienen, sondern an dem Ort, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne, da sollt ihr ihn suchen und dahin sollst du kommen. Dahin sollt ihr eure Brandopfer und eure Schlachtopfer bringen, eure Zehnten und das Hebopfer von eurer Hand und eure Gelübdeopfer und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeburt von euren Rindern und Schafen. Und dort sollt ihr vor dem Herrn, euren Gott, essen und fröhlich sein, ihr und eure Familien, über allem, was eure Hand erworben hat, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Ihr dürft nicht so handeln, wie wir es heute hier tun, dass jeder nur das tut, was recht ist in seinen Augen. Denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe gekommen, noch zu dem Erbteil, das der Herr, dein Gott, dir gegeben will. Ihr werdet aber über den Jordan ziehen und in dem Land wohnen, das euch der Herr, euer Gott, zum Erbe gegeben wird. Und er wird euch Ruhe verschaffen vor allen euren Feinden ringsum, und ihr sollt sicher wohnen. Und so soll es sein, an dem Ort, den der Herr, euer Gott, erwählt, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dorthin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer von eurer Hand und alle eure auserlesenen Gelübdeopfer, die ihr dem Herrn geloben werdet. Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, euren Gott, ihr und eure Söhne und eure Töchter, eure Knechte und Mägde, auch der Levit, der in euren Toren ist, denn er hat keinen Teil noch Erbe mit euch. Hüte dich, dass du dein Brandopfer nicht an irgendeinem Ort opferst, den du dir ersiehst, sondern an dem Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählt. Da sollst du deine Brandopfer opfern und dort sollst du alles tun, was ich dir gebiete. Doch kannst du nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen nach dem Segen des Herrn deines Gottes, den er dir gegeben hat, in allen deinen Toren. Der Unreine oder der Reine darf davon essen, wie von der Gazelle oder von dem Hirsch, nur das Blut sollst du nicht essen, sondern es auf die Erde gießen wie Wasser. Du darfst aber in deinen Toren nicht essen von den Zehnten deines Korns, deines Mosts und deines Öls, noch von der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe, noch von irgendeinem deiner Gelübdeopfer, die du geloben wirst, noch deine freiwilligen Gaben, noch das Hebopfer deiner Hand, sondern vor dem Herrn, dein Gott, sollst du es essen, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, dein Gott, über alles, was du dir mit deiner Hand erworben hast. Und hüte dich, den Leviten im Stich zu lassen, solange du in deinem Land lebst. Wenn aber der Herr, dein Gott, deine Grenzen erweitern wird, wird er es dir verheißen hat, und du sprichst, ich will Fleisch essen, weil er dich gelüstet, Fleisch zu essen, so darfst du Fleisch essen nach aller Herzenslust. Ist aber der Ort, an den der Herr, dein Gott, den der Herr, dein Gott, erwählt hat, um seinen Namen dorthin zu setzen, zu fern von dir, so darfst du von deinen Rindern oder von deinen Schafen schlachten, wie der Herr dir gegeben hat, wie ich dir geboten habe, und es in deinen Toren essen nach aller Herzenslust. Gerade so, wie die Gazelle oder der Hirsch gegessen wird, kannst du es essen. Der Reine darf es in gleicher Weise wie der Unreine essen. Nur daran halte fest, dass du nicht das Blut isst, denn das Blut ist das Leben und du sollst das Leben nicht mit dem Fleisch essen. So sollst du es nun nicht essen, sondern auf die Erde sollst du es gießen wie Wasser. Du sollst es nicht essen, damit es in dir und deinen Kindern nach dir gut geht, weil du tust, was in den Augen des Herrn recht ist. Nur deine Heiligengaben und deine Gelübdeopfer, die du hast, sollst du nehmen und an den Ort bringen, den der Herr erwählen wird. Und du sollst deine Brandopfer, das Fleisch und das Blut auf dem Altar des Herrn, deines Gottes, darbringen. Das Blut deiner Schlachtopfer soll an den Altar des Herrn, deines Gottes, gegossen werden, das Fleisch aber darfst du essen. Bewahre und befolge alle diese Worte, die ich dir gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht, ewiglich, weil du tust, was in den Augen des Herrn, deines Gottes, recht und wohlgefällig ist. Wenn der Herr, dein Gott, die Heidenvölker vor dir her ausrottet, da, wo du hinkommst, um sie aus dem Besitz zu vertreiben, und wenn du sie aus ihrem Besitz vertrieben hast und in ihrem Land wohnst, so hüte dich, dass du nicht verführen lässt, sie nachzuahmen, nachdem sie doch vor dir her vertilgt worden sind, und dass du nicht nach ihren Göttern fragst und sagst, wie dienen diese Heiden ihren Göttern? Ich will es ebenso tun. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf diese Weise dienen. Denn alles, was ein Greuel ist für den Herrn, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Ja, sogar ihre Söhne und Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Lasst uns beten. Ewiger Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir bekennen, dass es manchmal schwerfällt, dein Wort zu verstehen. Und so bitten wir, dass du uns durch deinen Geist hilfst, dein Wort zu verstehen und in unserem Leben umzusetzen. In Jesu Namen. Amen. Mit Kapitel 12 fängt, wenn ich richtig gezählt habe, die dritte Rede Moses zum Volk an. Mose hält ja Reden zum Volk, die letzten Reden, die er dem Volk halten wird, kurz bevor das Volk ins Land einzieht. Und das Anliegen Moses ist, dass das Volk weiß, wie es im Land zu leben hat. Und dazu macht Mose nichts anderes, als das Gesetz Gottes auszulegen. Er nimmt das Gesetz und erklärt es. Und wir sind jetzt im Prinzip beim zweiten Gebot, nämlich die Frage, wie Gott angebetet werden will. Und wenn wir uns ein bisschen im Alten Testament umsehen, wenn wir uns im Gesetz umsehen, dann sehen wir, dass die ganzen Opfer, die hier erwähnt werden, immer und immer und immer wieder Teil des Gottesdienstes waren. Und zwar des öffentlichen Gottesdienstes. Und somit geht es hier nicht einfach nur darum, wie Gott angebetet werden will, sondern es geht hier in allererster Linie darum, wie Gott öffentlich im Gottesdienst vom gesamten Volk angebetet werden will. Und zwei Dinge betont Gott hier besonders, nämlich zum Ersten, dass sie nicht so anbeten sollen wie die Völker. Also die Einleitung, die Verse 1 bis 3, 1 bis 4 zeigen, dass das Erste, was Israel machen soll, ist, alles, was an den Götzendienst der Völker erinnert, zu vernichten, zu verbrennen und zu zerstören. Wir haben im vorigen Kapitel schon gelesen, dass sie sogar das Gold und alles Edle, was mit diesen Götzenbildern zusammenhing, vernichten sollten und nicht bewahren sollten. Und auch am Ende sehen wir, dass Gott sie davor warnt, nicht danach zu fragen, wie der Gottesdienst der Heiden war, sondern sich davon fernzuhalten. Gott sagt, sie haben alles getan, was Gott ein Greuel ist. Sie haben sogar ihre Töchter und Söhne im Feuer verbracht. Sie haben das, wenn man so will, neben Gott Heiligste angetastet, nämlich Menschenleben, um Gott Menschenopfer darzubringen. Und alles das war Gott ein Greuel. Gott sagt also dem Volk, ihr sollt mich nicht so anbeten wie die Heidenvölker um euch rum. Und es war eine wichtige Aussage für Israel, denn Israel ist gerade erst aus Ägypten ausgezogen. Die einzige Anbetung, die sie kannten, war die Anbetung der Ägypter. Und natürlich stellt man sich die Frage, wenn unser Gott uns erlöst hat, wie will er angebetet werden? Und wir als Menschen, wenn wir was Neues lernen, wenn wir uns mit was Neues beschäftigen, wir schauen uns um, wie machen andere das? Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, Gitarre zu lernen, habe ich mich mit Freunden getroffen, die Gitarre spielen konnten und habe die gefragt. Und ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, als YouTube dann Jahre später auf dem Markt war. Und habe versucht, Gitarre zu lernen. Und so steht Israel in der Gefahr, sich bei anderen Völkern abzuschauen, wie sie Gottesdienst feiern. Und Gott warnt sie davor, macht es nicht wie die Heidenvölker. Aber Gott warnt sie auch davor, es nicht so zu machen, wie sie es sich selbst vorstellen. Achtet auf Vers 8. Das ist ein Vers, den ich in diesem Kapitel oft überlesen habe, weil das Kapitel viel beinhaltet. Aber Vers 8 sagt, ihr dürft nicht so handeln, wie wir es heute hier tun, dass jeder nur das tut, was recht ist in seinen Augen. Und mit diesen Worten warnt Mose das Volk, nicht so anzubeten, wie man sich selbst vorstellt. Und das ist die zweite Gefahr, in der wir stehen. Wir stehen in der Gefahr, dass wir denken, okay, wir sollen nicht wie die Heiden anbeten, aber wie, denke ich, wäre es denn gut, dass Gott angebetet werden möchte? Und das Problem dabei ist, dass wir Gott so anbeten, wie wir gerne angebetet werden würden, aber nicht unbedingt, wie Gott angebetet werden will und wie es ihm gebührt, wie er angebetet werden soll. Und Gott in seiner Gnade durch Mose offenbart dem Volk, wie die Anbetung aussehen soll. Und interessanterweise gibt Mose hier keine feste Liturgie und keinen festen Ablauf, sondern er gibt Prinzipien, die wir für uns heute weiterführen können, die auch für uns gelten. Das Erste, was wir betrachten werden, ist, dass der Gottesdienst des Volkes Gottes zentral ist, zentriert, zu einem Ort hin orientiert. Achtet, wie oft es vorkommt. Es ist eigentlich die ganze Zeit vorhanden, Vers 5, sondern an dem Ort, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit ihr dort wohnt. Da sollt ihr ihn suchen und dahin sollst du kommen, um die Opfer zu bringen. Dann wieder in Vers 11, und so soll es sein, an dem Ort, den der Herr, euer Gott, erwählt, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dorthin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Und wieder Vers 14, sondern an den Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählt, da sollst du deine Brandopfer opfern. Und dort sollst du alles tun, was ich dir gebiete. Vers 18, sondern vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du es essen, nämlich deine Opfer und alles, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, du und dein Sohn, deine Tochter und dein Knecht und dein Magd und der Levit in deinen Toren. Und dann wieder in Vers 26, nur deine heiligen Gaben und deine Gelübdeopfer, die du hast, sollst du nehmen und an den Ort bringen, den der Herr erwählen wird. Wenn es ein zentrales Thema gibt zur Anbetung Gottes in diesem Abschnitt, dann ist es der Ort, den Gott erwählen wird. Gott will, dass sein Volk, schon im Alten Testament, wie wir hier sehen, an einen Ort zusammenkommt, um Gott anzubeten. Und das ist etwas, was uns vielleicht manchmal schockt, wenn wir darüber nachdenken oder uns vielleicht ungewöhnlich vorkommt, weil wir im Westen in einer sehr individualistischen Gesellschaft leben. Und wir müssen es jetzt nicht unbedingt negativ reden, es hat viele Vorteile, aber es hat eben auch diesen Nachteil, dass wir nicht verstehen, was ein Volk ist. Und ich meine nicht Volk im Sinne von Nation, sondern in diesem Sinne Volk von Religionszugehörigkeit. Nämlich als Volk Gottes zu sein. Und diesen Gedankengang haben wir nicht mehr, doch es bedeutet, dass man als Volk zusammenkommt an einen Ort, um Gott anzubeten. Genau das fordert Gott. Er fordert, dass sein Volk zum Tempel kommt oder zu dem einen Ort, den er erwählen wird, um dort die Opfer darzubringen. Und alle Opfer, egal welches Opfer, sollte an den einen Ort dargebracht werden. Der Zehnte sollte an den einen Ort gebracht werden. Und das finde ich interessant, denn wenn man später in Josua liest, sieht man, dass die Leviten im ganzen Land verteilt worden sind, an verschiedene Städte, wo sie gewohnt haben. Und Israel hätte sagen können, die Stadt ist näher, ich bringe meinen Zehnten zu diesen Leviten. Aber Gott sagt, zu dem einen Ort sollt ihr euren Zehnten bringen, zu dem einen Ort sollt ihr eure Opfer bringen. Seht ihr, als Israel nach Kanaan eingezogen war, war es ein Land, was wahrscheinlich viele verschiedene Religionen hatte, was wahrscheinlich viele verschiedene Volksstämme hatte, kleine Stämme. Wahrscheinlich war Jericho ein eigener Stadtstamm, in dem eine eigene Religion herrschte. Und die waren alle irgendwie verbunden, aber es war keine Einheit. Und die Anbetung in dem Volk damals in Kanaan lief folgendermaßen. Die Menschen sind umhergerannt und gewandert und haben einen Hügel gesehen und haben gedacht, wow, lass uns auf den Hügel gehen. Und die standen auf dem Hügel und haben die Aussicht über das Land gesehen und gedacht, wow, das ist ein besonderer Ort. Lasst uns einen Altar aufstellen. Und sie haben einen Altar aufgestellt. Und sie haben vielleicht eine Aschera-Statue daneben hingestellt oder auf den Altar gestellt und haben dort Gott angebetet oder ihren Gott angebetet. Und irgendwann sind sie weitergelaufen und sie haben einen großen Baum gesehen, einen prächtigen Baum, vielleicht eine Zeder, wunderschön gewachsen, riesig, hunderte von Jahre alt. Und sie haben gedacht, oh, das ist ein besonderer Ort. Lasst uns hier einen Altar hinstellen und eine Statue aufbauen. Und lasst uns hier unsere Götter anbeten. Und so ging es im Prinzip überall, wo ein besonderer Ort war, wo etwas Beeindruckendes war, haben die Völker angefangen, Altäre aufzubauen und anzubeten. Und so war das überall in der Welt. Die Germanen waren dafür bekannt, dass sie ihre Opfer und ihre Gottesdienste für ihre Götter unter Eichen, unter starken, mächtigen Eichen geführt haben. Unter Donnereichen waren sie davon ausgegangen, dass der Gott Donner in dieser Eiche gelebt hat, weil es was Beeindruckendes war. Und Deutschland ist größtenteils abgerodet worden und Israel ist größtenteils abgerodet worden, vor allem unter der Herrschaft der Römer. Aber wenn wir an die USA denken und von den Naturschutzgebieten dort denken und die großen, riesigen Bäume, die dort sind, oder wenn wir an Bilder vom Grand Canyon denken oder vielleicht von den Highlands, das sind beeindruckende Orte. Und wir können nachvollziehen, wie Leute diese Orte so beeindruckend fanden, dass sie dort Gott anbeten wollen. Und ich denke, es ist eine natürliche Reaktion, dass wenn wir in der Schöpfung Gottes sind und die Schönheit der Schöpfung Gottes sehen, dass wir Gott dafür loben und preisen sollten. Das Problem ist nur, dass, was Paulus in Römer 1 beschreibt, dass der Mensch dazu neigt, den Schöpfer mit der Schöpfung zu verwechseln. Und anfängt, sich Götzen zu machen und diese Götzen anzubeten. Und Gott sagt, ihr sollt dies nicht tun. Ihr sollt nicht an jedem x-beliebigen Ort, den ihr findet, eure Opfer darbringen, sondern ihr sollt zu den einem Ort kommen. Vers 13 sagt, hüte dich, dass du dein Brandopfer nicht an irgendeinem Ort opferst, den du ersiehst. Dann Vers 14, sondern an dem Ort, den der Herr innerhalb deiner Stämme erwählen wird. Gott will, dass sein Volk zusammenkommt, um ihn anzubeten. Und es war damals schwierig, weil es war ein ganzes Land, was auf einmal an einen Ort zusammenkommen musste. Deswegen hat Gott letzten Endes auch nur dreimal im Jahr von dem Volk gefordert, an dem einen Ort zusammenzukommen. Und dennoch hat Gott es gefordert. Gott wollte, dass sie nicht wie die Völker anbeten, sondern zusammen anbeten. Das Volk Gottes ist nicht einfach eine Zusammensetzung von Individuen, die ihr Ding durchziehen, sondern es ist ein Volk, was vereint ist. Und das muss sich in der Anbetung Gottes im Gottesdienst zeigen. Denkt dran, im Buch Richter, was ist das Refrain? Der Refrain durch das Buch Richter ist, im Land herrscht Chaos und Ungehorsam gegenüber Gott, weil jeder einzelne Tat, was recht war, in seinen Augen. Genau das zerstört das Volk Gottes, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, wie will ich wo was machen, anstatt dass wir uns zusammentun als Volk Gottes und zusammenkommen, zentriert zu einem Punkt. Und wenn wir diesen Abschnitt lesen, 5. Mose 12, dann denken wir ganz schnell, okay, hier geht es um den Tempel. Hier geht es um den Tempel. Jerusalem ist der eine Ort, der Berg Zion, wo den Gott auserwählt hat. Und das stimmt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht es auf den Tempel festlegen. Denn was war der Ort in der Wüste, den Gott bestimmt hatte? Es war die Stiftshütte, die jeden Tag oder zumindest mehrmals die Woche an einem anderen Ort stand. Und dort hat Gott in seiner Herrlichkeit gewohnt. Als die Stiftshütte gebaut wurde und eingeweiht worden ist, ist die Herrlichkeit Gottes in die Stiftshütte eingezogen. Als Israel das Land Kanaan eingenommen hat, stand die Stiftshütte für Jahre nicht in Jerusalem. Es war König David, der die Stiftshütte nach Jerusalem bringen ließ. Und es war erst Davids Sohn, nämlich Salomon, der den Tempel bauen ließ, in den dann die Herrlichkeit Gottes eingezogen ist. Der eine Ort, zu dem das Volk Gottes zusammenkommt, ist in erster Linie kein lokaler Ort, sondern es ist der Ort, wo Gott seine Herrlichkeit wohnen lässt. Es ist der Ort. Achtet darauf, wie Gott es schreibt. Vers 11, und so soll es sein an dem Ort, den der Herr, euer Gott, erwählt, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Es ist der Ort, den Gott bestimmt hat, um sich in diesem Ort zu präsentieren, um sich dort in seiner Herrlichkeit zu präsentieren. Das ist der Ort, zu dem wir kommen sollen. Und was ist dieser Ort anderes als sein Sohn Jesus Christus? Erinnert euch an die Worte aus dem Johannesevangelium Kapitel 1. Vers 14, wenn ich mich nicht täusche. Hier heißt es, 1. Johannes 1, Vers 14, es spricht über Christus als das Wort, und es heißt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das Wort hier im Griechischen, was hier steht, ist zeltete unter uns. Es ist das Wort, was in der griechischen Übersetzung des Alten Tempels für die Stiftshütte verwendet worden ist. Man könnte sagen, und das Wort stifthüttete unter uns. Also Johannes benutzt bewusst die Sprache hier, um deutlich zu machen, Christus ist der Ort geworden. Und das Wort wohnte, zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Christus ist der Ort geworden, auch wenn er eine Person ist, er ist der Ort geworden, in dem die Herrlichkeit Gottes wohnt und sichtbar wird. Christus ist der Ort geworden, den Gott erwählt hat, um seine Herrlichkeit dort wohnen zu lassen. Das heißt, wenn wir als Volk Gottes zusammenkommen, kommen wir als erstes zusammen zu Christus. Das ist unser gemeinsamer Nenner. Das ist der Ort, an dem wir uns treffen. Jesus Christus. Erinnert euch an das Gespräch, was Jesus mit der Frau im Jakobsbrunnen führt, in Johannes 4, wo die Frau die entscheidende Frage stellt, wo sollen wir denn anbeten? Müssen wir nach Jerusalem gehen oder dürfen wir Samariter auf diesem Berg anbeten, wo wir angebetet haben? Und Jesus macht deutlich, es geht nicht mehr um den Ort als was Lokales. Die, die den Vater anbeten, beten ihn in Wahrheit und in Geist an. In Jesus Christus. Er ist die Wahrheit durch den Heiligen Geist. In Wahrheit und in Geist. Der Ort, an dem wir zusammenkommen, der allererste Ort, an dem wir zusammenkommen, ist unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Aber dann ist der Ort auch, und das dürfen wir nicht vergessen, die Gemeinde geworden. Die Kirche Jesu Christi ist der Ort geworden, an dem wir zusammenkommen. Paulus sagt den Vergleich und sagt, wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid und dass Gott den nicht unbestraft lässt, der gegen die Gemeinde etwas tut, weil ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid. Paulus macht mehrmals deutlich, auch Epheser 2 und andere Stellen, dass die Gemeinde der Tempel geworden ist. Nicht abhängig von einem Ort, an dem sich die Gemeinde trifft. Nicht abhängig von einem Gebäude, an dem sich die Gemeinde trifft. Sondern als Volk sind wir zu dem Volk geworden, das auch der Ort geworden ist, wo wir zusammenkommen zu dem einen Ort, nämlich Jesus Christus. Gott hat die Kirche erwählt, um dort seine Herrlichkeit wohnen zu lassen. Und das, weiß nicht, übersteigt meinen Verstand. Denn wenn ich mich anschaue und wenn ich uns alle anschaue, sind wir ein Haufen von Sündern. Und trotzdem hat Gott uns erwählt, als Gemeinde, als Kirche, um dort seine Herrlichkeit wohnen zu lassen. Wir sind nicht nur das Volk geworden, wir sind der Ort geworden. Und wir müssen als Kirche zusammenkommen, um zu Christus zu kommen, um ihn anzubeten. Das ist letztendlich das, was Gott von uns fordert. Nämlich, dass wir zu dem einen Ort kommen, um ihn anzubeten. Und das führt uns zum zweiten Punkt heute Abend. Wir haben gesehen, die Anbetung Gottes ist zentral an einem Ort in Christus. Und die Anbetung Gottes geschieht gemeinsam. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Durchlesen der Verse. Aber hier wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass wenn Israel zusammen nach Jerusalem kommt, dass sie es gemeinsam tun. Vers 7. Und dort sollt ihr vor dem Herrn, euren Gott, essen und fröhlich sein. Ihr und eure Familien über allem, was eure Hand erworben hat, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Vers 12. Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, euren Gott, und ihr und eure Söhne und eure Töchter und eure Knechte und Mägde und auch der Levit, der in euren Toren ist. Und dann Vers 18. Sondern vor dem Herrn, dein Gott, sollst du essen an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, dein Gott, und so weiter. Es geht um Gemeinschaft. In der Anbetung Gottes geht es um Gemeinschaft. Ich erinnere mich daran, dass ich, als ich in London war, irgendwann samstagabends eine E-Mail von einem Gemeindemitglied bekommen habe, mit dem ich mich gut verstanden hatte. Und er hat gesagt, oh, ich habe irgendwie überhaupt keine Lust, morgen in den Gottesdienst zu gehen. Ich kann doch auch einfach zu Hause sitzen und die Bibel lesen und beten. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von uns diesen Gedanken schon mal hatten. Weil man entweder müde ist oder weil man, aus welchem Grund auch immer, man diesen Gedanken hat, ich kann doch auch zu Hause alleine Bibel lesen und beten. Und das ist doch genauso gut. Und die Idee ist natürlich noch verlockender in unserer individualistischen Gesellschaft, wo es immer um mich geht. Und es geht ja nicht um meinen Nächsten in erster Linie. Es geht darum, dass ich das Wort Gottes kriege und dass ich bete. Und das kann ich doch auch zu Hause machen. Und das Problem ist, dass wir sehen im Wort Gottes, wie das Volk Gottes und wie die Männer und Frauen Gottes das Wort Gottes studiert haben und privat gebetet haben. Viele der Psalmen, die später öffentlich im Gottesdienst gesungen worden sind, waren private Gebete. Und das ist richtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, wie viel Wert das Wort Gottes darauf legt, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, um zu beten, um zu singen, um das Wort Gottes zu lesen. Gott will, dass das Volk gemeinsam anbetet, nicht individuell, dass das Volk zusammen anbetet. Mose sagt hier, du sollst nach Jerusalem ziehen und dort Opfer bringen und deine Frau soll dabei sein und deine Söhne und deine Töchter sollen dabei sein und die Leviten, die in deiner Stadt wohnen, die sollst du mitnehmen und die sollen dabei sein und deine Mägde und Knechte sollst du mitnehmen und die sollen dabei sein. Als Mose die 10 Gebote gibt, von Gott aufgetragen, ist einer der Punkte, dass das Volk sich im Sabbat auch darum kümmert, dass die Fremdlinge ruhen. Dass die Fremdlinge Teil der Gemeinschaft sind, die nicht arbeiten, Teil der Gemeinschaft sind, die Zeit haben, sich an das zu erinnern, was Gott für sie getan hat. Es geht Gott hier nicht alleine darum, dass das Volk Gottes eine gute Zeit zusammen hat und dann dürfen die Mägde und Knechte und die Sklaven und die Fremden dürfen dann für sie arbeiten. Nein, das ganze Volk sollte mit allem Haushalt und allem, was sie haben, nach Jerusalem ziehen und dort zusammen das Opferfleisch, was sie essen durften, essen. Es war ein Riesenfest, es war eine Riesengemeinschaft. Ist euch aufgefallen, wie viel Zeit Jesus mit seinen Jüngern verbringt? 3 Jahre. nicht getrennt von seinen 12 Jüngern, abgesehen von den Zeiten, wo er sich privat zurückgezogen hat, um zu beten. Es ist kein Zufall, dass Jesus das Abendmahl einsetzt bei einer Mahlzeit, nämlich dem Passafest. Es ist nicht nur Zufall, weil das Passafest ein Bild auf das Opfertod Jesu ist. Es ist auch kein Zufall, weil es Teil der Anbetung war, dass man Gemeinschaft hatte, dass man zusammengekommen ist. Als Israel kurz vor dem Auszug stand, an der Nacht, bevor sie ausgezogen sind, als Gott gesagt hat, ich werde die Erstgeburt Ägyptens vernichten, es sei denn, ihr seid in einem Haus, in dem das Blut eines Lammes an die Türpfosten gestrichen ist. Was hat Gott gesagt? Wenn das Lamm zu groß ist für deine Familie allein, dann lad deine Nachbarn mit ein. Und dann schlachtet ein Lamm zusammen. Schon vor dem Auszug hat Gott gesagt, wenn ihr dieses Passa-Opfer feiert, feiert es zusammen. Gott hat nicht gesagt, jeder Einzelne soll ein Lamm schlachten. Oder für jeden Erstgeborenen im Volk soll ein Lamm geschlachtet werden. Sondern Gott hat gesagt, feiert zusammen. Nehmt ein Lamm, wenn es zu viel für euch ist, nehmt eure Nachbarn mit rein. Feiert zusammen. Und das ist die Idee des Volkes Gottes. Wir sind ein Volk, wir sind eine Gemeinschaft, wir sollen zusammen feiern. Was ist das Erste, was wir über die Gemeinde in Apostelgeschichte lesen? Dass sie täglich die Gemeinschaft gesucht haben. Sie haben sich täglich im Tempel und in den Häusern getroffen, mit den Aposteln zusammen, um anzubeten. Das heißt nicht, dass wir täglich Gottesdienst feiern sollen. Aber es heißt, sie trafen sich täglich, um auf die Lehre der Apostel zu hören, um das Brot zu brechen, um zu beten, um Gemeinschaft zu haben. Es steht da nicht, es wurden ganz viele gläubig und sie sind in ihre Häuser gegangen und haben alleine gebetet und gefastet und Abendmahl gefeiert. Die Gemeinde hat von Anfang an Gemeinschaft gesucht. Ich kann, wenn ihr wollt, ihn aufschlagen, Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20, ab Vers 7. Paulus ist in Troas. Am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, aber als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen. Und Jünger ist hier im Prinzip das Wort für die Christen, die Gemeinde. Am ersten Tag der Woche hat sich die Gemeinde versammelt, um das Brot zu brechen, um Gottesdienst zu feiern, um Abendmahl zu feiern. Die Gemeinde hatte einen Rhythmus, in dem sie sich getroffen hat, um zu feiern. In 1. Korinther 16, Vers 2 sagt Paulus, an jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlung durchgeführt werden müsse, wenn ich komme. Der Kontext ist, Paulus hat die Gemeinden aufgefordert, für die Gemeinde in Jerusalem zu sammeln. Und er hat gesagt, jeden ersten Tag der Woche, wenn ihr zusammenkommt, Paulus hat nicht gesagt, okay, pass auf, an jedem ersten Sonntag kommt ihr ab sofort zusammen. Paulus wusste, dass die Gemeinde an jedem ersten Tag der Woche zusammenkommt. Das Prinzip war immer klar. Anbetung Gottes, die öffentliche Anbetung Gottes geschieht gemeinsam. Wir könnten sagen, klar, wir sind das Volk Gottes und wir sind vereint in Christus und er ist der Ort, in dem die Herrlichkeit Gottes wohnt. Und wenn ich zu Hause Gott anbete, komme ich durch Christus zu Gott. Ist doch klar. Und das ist gut. Das ist richtig. Und dennoch ist die öffentliche Anbetung ein wichtiger Bestandteil und die öffentliche Anbetung geschieht gemeinsam. Und deshalb sollten wir jeden Sonntag eifrig bemüht sein, in die Gottesdienste zu gehen, morgens und abends. Unser Ziel sollte sein, nicht zu sagen, wann komme ich nach Hause, sondern wenn wir montags morgens aufstehen, sollte die Frage sein, wann ist wieder Sonntag, um zusammenzukommen. Die Anbetung Gottes geschieht zentral, am einen Ort zentriert, sie geschieht gemeinsam. Und der letzte Punkt, sie geschieht freudig. Ich denke, das ist der Punkt, den wir wahrscheinlich am meisten lernen müssen, dass wir uns freuen. Achtet darauf, eigentlich im Prinzip die gleichen Verse wie gerade, Vers 7, und dort sollt ihr vor dem Herrn euren Gott essen und fröhlich sein. Vers 12, und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn euren Gott. Und dann wieder Vers 18, sondern vor dem Herrn dein Gott sollst du es essen an dem Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in den Toren ist, und du sollst fröhlich sein. Die Freude hier ist fast schon ein Befehl. Gott sagt, du sollst fröhlich sein. Wenn das Volk Gottes zusammenkam, war es ein Grund der Freude. Ich denke, wir müssen den Kontext hier verstehen. Der Grund der Freude war vielfältig. Wir leben in Deutschland. Wir leben in einem Land, wo wir in Lidl oder in Aldi oder in Rewe oder sonst wo gehen und vor der Fleischtheke stehen und nicht wissen, was wir kaufen sollen. Also ich weiß schon, was ich kaufen soll, alles außer Schwein. Aber generell haben wir so viel Fleisch zur Auswahl, dass wir nicht wissen, soll ich Hähnchenschenkel nehmen, soll ich Hähnchenkeulen nehmen, soll ich vielleicht Rinderhackfleisch nehmen oder will ich heute ein Steak essen? Und wir erleben in diesem Luxus, dass wir so viel Fleisch zur Auswahl haben und dass wir sogar uns alles davon leisten können, wenn wir wollen. Für Israel waren die Tiere, die sie besessen haben, eines der kostbarsten Dinge, die sie hatten. Es war kostbar. Und man hat sich nicht am Montagmorgen entschieden und gesagt, boah, hätte man wieder richtig Bock auf so ein Lamm. Lass uns ein Lamm schlachten. Nee, man hat geschlachtet, wenn es was zu feiern gab. Und dann hat man sich überlegt, welche Tiere man schlachtet, wenn es was zu feiern gab. Wenn man einen Rind besessen hat oder einen Esel besessen hat und die geschlachtet hat, dann wusste man, die nächsten Lasten, mein Esel ist tot, die nächsten Lasten, die geschleppt werden müssen, muss ich selber schleppen. Mein Rind habe ich letzte Woche geschlachtet, das Feld muss ich mit meiner eigenen Kraft pflügen und umgraben. Tiere zu schlachten war eine Seltenheit. Und es ist in vielen Kulturen heutzutage noch eine Seltenheit, gerade in Völkern, die mehr Naturvölker. Das heißt, wenn Israel nach Ägypten gekommen ist und alle Opfer, die sie bringen mussten, gebracht haben, hatten sie auf einmal eine ganze Menge Fleisch. Es gab Opfer, die mussten komplett verbrannt werden. Es gab Opfer, davon hat einen großen Teil die Priesterschaft bekommen. Aber es gab Opfer, die wurden auf den Altar gebracht und das Blut wurde im Altar gespritzt. Und ein Fleisch von diesem Opfer wurde dem Volk zurückgegeben, um das Fleisch zu essen. Und das war ein freudiger Anlass. Es war ein freudiger Anlass, weil du Fleisch gegessen hast. Es war ein freudiger Anlass, weil du mit deiner gesamten Familie und Verwandtschaft zusammensaßt, um zu essen. Und es war ein freudiger Anlass, ihr müsst euch vorstellen, ihr sitzt am Tisch, vor euch liegt Fleisch und ihr esst von diesem Fleisch und ihr wisst, dieses Fleisch ist Teil des Opfers, durch das mir Sündenvergebung versprochen wurde. Es ist Teil dieses Tieres. Dieses Tier habe ich zum Priester gebracht und er hat es geschlachtet. Und er hat ordnungsgemäß alles vollzogen, was vollzogen worden musste. Und das Fleisch wurde auf dem Altar verbrannt. Und wir haben die Zusage Gottes. Dies ist ein Wohlgeruch des Herrn, für den Herrn. Und Gott hat mir versprochen, meine Sünden zu vergeben. Alle meine Übertretungen reinzuwaschen. Wenn das Volk zusammenkam zum Gottesdienst, dreimal im Jahr, war es ein Freudenfest, weil alle ihre Sünden vergeben worden sind. Man muss sich vorstellen, wenn das ganze Volk zusammenkam und die Opfer gebracht haben und einmal im Jahr der Priester diesen Sündenbock in die Wüste rausgetrieben hat und dort festgeflockt hat, damit der Sündenbock symbolisch für die Sünden des Volkes stirbt und du als Volk in Israel zusammen bist und überall haben die Kamine geraucht und Lagerfeuer wurden gemacht und überall hat man den Duft von Grillfleisch in der Nase gehabt und man hat Kräuter und alles dazu gegessen. Selbst wenn ich nur darüber nachdenke, erfüllt mich das mit Freude. Nicht zu vergessen, welche symbolische Freude damit verhaftet ist. Und wir, wenn wir in den Gottesdienst gehen und sonntags morgens aufstehen, denken uns, oh, so früh. Anstatt, dass wir uns darüber freuen, dass wir zusammenkommen dürfen. Anstatt, dass wir uns darüber freuen, dass wir zusammenkommen an dem Ort, nämlich Jesus Christus, an dem alle unsere Sünden vergeben worden sind. Dass wir nicht zusammenkommen, um eine Pflicht zu erfüllen, um vor Gott gut dazustehen, sondern dass wir zusammenkommen, weil wir vor Gott gut dastehen als gerechtes Volk, als erlöstes Volk, als Volk, mit dem sich Gott selbst versöhnt hat durch seinen Sohn Jesus Christus, durch das Blut seines Sohnes. Ich denke, das ist das, was wir wirklich am meisten lernen müssen. Dass es ein Grund der Freude ist. Und ich denke, wenn wir zu dem Punkt kommen, dass sonntags zusammenkommen eine Freude ist, um Gott anzubeten, dann ist es für uns keine Last mehr. Und eines meiner regelmäßigen Gebete und Wünsche ist, dass jeder Einzelne dieser Gemeinde montags morgens aufsteht und sich sagt, ich freue mich so sehr, am nächsten Sonntag wieder in den Gottesdienst zu gehen. Und ich muss sagen, es ist bei mir manchmal nicht so, bei mir wache ich montags morgens auf und denke, ich habe immer noch nicht genug geschlafen, ich bin immer noch müde. Aber eigentlich sollte der Sonntag wirklich der Tag sein, wo wir uns freuen, zusammenzukommen als Gemeinde, zu dem einen Ort, den Gott uns gegeben hat, seinem Sohn Jesus Christus, um gemeinsam ihn anzubeten. Und das heißt nicht, dass wir nicht im Privaten Gott anbeten sollen. Wir sehen in der Schrift, dass wir zumindest aufgefordert werden, zu beten. Und ich denke, es sollte unser Anliegen sein, auch das Wort Gottes zu lesen und zu studieren und zu verstehen. Und wir sehen mehrmals, dass die Männer in der Schrift aufgefordert werden, ihre Familien in der Anbetung zu leiten und mit ihnen das Wort Gottes zu lesen und zu beten und sogar gemeinsam zu singen. Und dennoch sollte auch das mit Freude erfüllt sein. Auch unser persönliches Bibellesen sollte mit Freude erfüllt sein. Genauso wie unser Zusammenkommen am Sonntag. Und manchmal fehlt uns die Freude, weil der größte Freudenkiller in unserem Leben ist Sünde. Aber umso mehr sollten wir uns freuen, am Sonntag zusammenzukommen, um Vergebung zu erfahren. Wir lesen sonntags nicht das Gesetz und beten Gebete, Sündenbekenntnis und sprechen den Zuspruch der Vergebung aus Spaß oder aus Tradition, sondern weil es Realität ist, dass wir unsere Sünden bekennen müssen, aber dass wir jeden Sonntag neu, jeden Tag neu, die Vergebung Gottes zugesprochen bekommen. Und darüber sollten wir uns erfreuen. Das sollte der Grund der Freude sein, dass wir als vergebenes Volk Gottes zusammenkommen. Es sollte uns keine Last sein, sondern es darf uns eine Freude sein. Lasst uns beten.